Liebe Sangha, heute ist Samstag, der 22. Oktober. Wir sind im Praxiszentrum Quelle der Achtsamkeit. Ich möchte gerne heute über Buddha aus heutiger Sicht ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir sollten uns immer dabei vergegenwärtigen, was war dieser Mensch? Und er war ein Mensch. Ein vollendeter Mensch nach unseren Überzeugungen. Und was hat er uns heute zu sagen? Buddha schuf eine Religion ohne Gott, ohne eine monotheistische, ohne eine persönliche Gottesvorstellung. Eine Lehre ohne Dogmen. So ist es und nicht anders. Endgültig. Definitiv. Ohne endgültige Wahrheit. Eine Wahrheit, die sich ständig verändert mit unserer Erfahrung, unserem Reifen. Wenn wir die erste Regel der 14 Übungen anschauen, ist ganz klar, dass wir selbst die buddhistischen Wahrheiten durchaus in Frage stellen dürfen. Auf seinen Hinweis hin zu untersuchen haben und erst dann, wenn sie unserer Erfahrung, Einsicht, Überzeugung, wenn sie damit übereinstimmen, dann ja dazu sagen. Und sie werden sich ändern, diese Wahrheiten. Sie sind relativ. Meine Wahrheiten haben sich schon oft verändert, aus der Zeit des Dritten Reiches bis heute. Oft. Ohne Dogmen, ohne Absolutismen, etwas, das aus sich heraus entstanden ist, sondern immer nur im Kontext, im Zusammenhang mit anderen, mit anderem. Der große, gewaltige Intersein-Gedanke, ursprünglich im alten Buddhismus Paticca-Samutpada, die Kette des bedingten Entstehens genannt. Wie alles miteinander zusammenhängt und nichts für sich alleine existiert. Wie alles das andere durchdringt und mit ihm verwoben und verbunden ist. Eine der für mich grandiosesten, tiefen ökologischen Erkenntnisse, die wir heute im 21. Jahrhundert anschauen sollten, noch genauer, noch klarer. Und eine Anleitung zur Befreiung aus Leiden, Unzulänglichkeiten, Begrenztheiten, durch eigenes Bemühen. Und von niemand anderem. Alle anderen können nur begleiten, können motivieren, können Hinweise geben, sei es der größte Meister und Lehrer. Tun, gehen, müssen wir immer selber. Und stolpern auch und hinfallen und wieder aufstehen. Das ist es nun mal. Die Verantwortung nimmt uns auch kein Buddha ab. Keine Missionsdrohungen. Buddhismus hat sich immer übergestülpt über bereits vorhandene Religionen, wie der Bönnglaube, wo der tibetische Buddhismus sich drüber stülpte und wie im Daoismus in China sich Buddhismus überstülpte und Verwobenheit entstanden ist. Wie Shintoismus und anderes in Japan und, und. Und es hat wunderbare zum Teil, nicht Mix, sondern neue Synthesen hervorgebracht, wie die Verbindung von Mahayana und Theravada, dem frühen Buddhismus in Vietnam, was bisher eine einzigartige Verbindung ist von frühesten Buddhismus und dem Mahayana, das dann danach erst entstand, im großen Fahrzeug. Und auch nach 2500 Jahren wirken die Ideen, die Vorschläge des größten Weisen Asiens auf rätselhafte Weise, aber für mich ist es gar nicht mehr so rätselhaft, zeitgemäß und unverbraucht. Auch durch uns. Denn wenn wir das, was er uns vorschlägt, auch leben und umsetzen, dann bleibt auch er lebendig. Und ich würde mir wünschen für die Christenheit, ich wäre auch gerne bereit, es dem Benedikt mal zu schreiben, und vielleicht gibt es wieder mal eine Einladung im Vatikan, wie ich es auch schon hatte bei Marinze, dass er schauen muss, dass dieser Heilige Geist in uns lebendig werden kann, dass eine unmittelbare, erlebnismäßige Verbindung zu Jesus von Nazareth entsteht, so wie wir uns darum bemühen, dass es der Buddha für uns ist. Und würde vieles klarer, deutlicher in dem Leben der Einzelnen aufleuchten. Und auf dem richtigen Weg sozusagen zum Glück, zu mehr inneren Frieden, nötigt der Buddha keinen von uns, seine Erfahrung zu nehmen oder zu lassen. Es bleibt uns ganz anheimgestellt, dass das ganze Unglück der Menschen aus dem Verlangen komme, ein Selbst zu sein, dass dieses Unglück beendet werden könne. Das schlägt er uns vor, dahin zu schauen, durch allmähliches Auflösen der egozentrischen Haltung des Selbstischen, wie es so schön auch manchmal umständlich ausgedrückt wird. Der Buddha war so ganz ohne missionarischen Drang letztlich, obwohl er Revolutionäres in seiner alten Heimat damals in Indien und südlichen Nepal bewirkt hat, bis zur Gründung des Nonnenordens, das damals für die Leute unvorstellbar war, für die Brahmanen in dieser Zeit. Und das dann auch durchklang bis in heutige Zeiten, wo Nonnen immer ein bisschen als zweitrangig angesehen wurden von den Mönchen. Und es hat eine lange Arbeit gebraucht und braucht es immer noch, um da Veränderungen zu bewirken, insbesondere in Asien. Und ein wichtiger Aspekt, der dem Buddha-Dharma hinzutrat, nämlich die Anerkennung und die Gleichberechtigung der Frau, auch in dem Bereich, dass Buddhaschaft für beide Teile offen ist und dass jede Funktion als Lehrerin oder als Praktizierende die gleiche Qualität hat wie die eines Mannes. Das war ein Beitrag, der insbesondere in Europa und auch Amerika dann eingebracht worden ist in den Buddha-Dharma, wie ein paar andere Dinge auch. Und so hat sich dann, ohne die Substanz zu verändern, doch einiges im innerbuddhistischen Dialog und in der Art, damit umzugehen, verändert. Und der Buddha kannte keine von Ängste erzeugende Drohgebärden. So komplett irdisch, ohne Götterolymp, ohne Inferno, ohne Höllenqualen, ohne Drohungen. Versteht sich Buddha, der erwachte eher als ein Philosoph oder ein kühler Denker der menschlichen Situation? Nein, sicher nicht. Ganz sicher nicht. Er war ein Mensch, der sehr, sehr viel Mitgefühl und Liebe zu allem, was existiert, besaß. Und nicht umsonst ist der Bodhisattva-Weg für uns eine zentrale Ausrichtung für unsere eigenen Schritte. Und ich habe schon oft gesagt, wir alle sind Teilzeit-Bodhisattvas. Für kurze Zeit schauen wir nicht danach, ob es uns nützt, was es uns bringt, sondern wir tun es einfach. Aus einer tiefen Überzeugung heraus, dass es das Richtige ist, weil wir das so spüren. Und dann sind wir ein Bodhisattva in dem Moment. 10 Minuten später vielleicht nicht mehr, weil wir das größere Stück Brot haben wollen wie der andere oder sowas. Und das ist das Schöne. Und er hat uns sozusagen immer wieder deutlich gemacht, dass der Glaube an eine Gottheit die geringste Rolle bei ihm spielt. Und nicht einmal die ewigen Menschheitsfragen, woher komme ich und wohin gehe ich. Er hat ja die ganze Theorien darüber abgelehnt. Er hat gesagt, hier und jetzt, ganz da und ganz wach und ganz achtsam sehen, was ist. Und das immer wieder neu prüfen und hinterfragen. Und dann aufgrund einiger Anregungen, einiger Instrumentarien, und die sind nicht wenig inzwischen, weil die Nachfolger von ihm daran weitergearbeitet haben, sich selbst immer wieder neu zu orientieren und auszurichten. Und seinen Weg, seine achtsamen Schritte zu gehen. Das war klasse. Und gegen Übersinnlichkeitszauber, da war der Buddha so allergisch, dass er bestimmt als Meister im Desillusionieren des Esoterischen gelten darf. Also wir sollten immer gut aufpassen, ob da ein Mix ist von irgendwelchen esoterischen Vorstellungen oder eine klare sichere Grundlage da ist, wie es der Buddha Dharma seit über 2500 Jahren kennt, wo wir uns auf einem klaren Boden bewegen und nicht abheben und uns irgendwelchen Träumen oder Vorstellungen oder sonstigen Kram unterlegen sind. Es ist wichtig. Und der Siddhartha hat ja mit 29, wie wir wissen, den Palast daheim verlassen und wollte wissen, wie geht's denn? Was bringt Menschen weniger Leiden? Was bringt ihn zur Befreiung aus sich selbst heraus hin? Was ist Erleuchtung? Was hat dann entdeckt, dass wir es alle schon sind? Jeder in uns hat sie schon. Also braucht er nicht irgendwo hinlaufen, um was zu erwerben. Deshalb heißt es ja so schön, ich bin angekommen. Ich bin zu Hause, habe ich immer bei mir. Und auch die Erleuchtung, das Potenzial, Bodhicitta, ist in jedem von uns. Und es ist so wichtig, dass wir da nicht glauben, dorthin springen zu müssen, sondern das Entscheidende ist nur, Anregungen zu haben, Motivation. Menschen zu begegnen, die den Weg schon eine Weile gegangen sind, ist ein großes Glück, weil wir uns danach ein wenig ausrichten können, ohne zu vergessen, dass wir ihn selber gehen müssen. Immer wieder. Mit einer guten Ausstattung sozusagen. Ich vergleiche das ja oft mit der Bergtour, nicht, wo wir einfach eine gute Bergseilschaft brauchen, auf die wir uns verlassen können, denen wir vertrauen können, die uns unterstützen, die uns, wenn wir müde sind, wieder mitziehen. Das ist eine Sangha. Und gute Ausrüstung. Keine Stiefel, die drücken. Und kein Rucksack, der Löcher hat. Und keine Kleidung, die beim ersten Regentropfen glitschenass ist. Und durchdringt. Und das ist möglich. Und er hat dann, als er diese Einsichten bekam, ist er 49 Tage unter dem sogenannten Bodhibaum geblieben. Und macht sich jetzt auf, als Buddha, der Erwachte, der Erleuchtete, in Benares seine edlen Wahrheiten zu verkünden. Das alles wissen wir, aber wir sollten es uns immer wieder in Erinnerung rufen, was dieser Mann, bis er dann 80 war und an einer Vergiftung, vermutlich Pilzvergiftung, starb, von Kusinara, was dieser Mann geleistet hat und am Anfang gezögert hat, das, was er erkannt hat, weiterzugeben, weil er sagt, die Augen sind trüb von den meisten Menschen, sie können nicht klar sehen und viel verwirrter Geist ist da. Und er wurde dann nach dem Mythos gebeten von Göttern und Bodhisattvas, es doch zu versuchen. Naja, er hat es dann auf eine Weise getan, dass es bis heute noch eine starke Kraft in sich hat. Und er hat sich angelegt mit den damaligen Priesterkasten, den Brahmanen. Da hat es ganz schön gestaubt und er war dann sehr deutlich in seiner Aussprache. Die ihren Status auf der Angst des Volkes bauten und auch ihre Vorteile daraus zogen. Angst machen. Und ich erinnere mich, dass es bei uns in Europa lange Zeit nicht anders war. Darauf die Macht auszubauen. Der bricht mit dem religiösen System der Zeit so scharf, wie es ja auch später Mohammed und Christus getan haben. Aber er schafft, anders als die beiden, keine alternative Gottheit, kein neues Regelwerk zur Disziplinierung der Gläubigen, wie es ziemlich bald nach den beiden geschehen ist und bei Mohammed schon zu seinen Lebzeiten. Und obwohl er zahllose Anhänger anzieht, nennt er sich nie Führer, vernachlässigt es absichtlich, eine kanonische Heilslehre zu hinterlassen. Gibt's nicht. Und weigert sich auch, kirchenähnliche Organisationen zu begründen, was nicht ausschließt, dass sich halt dann doch noch Klöster gebildet haben und dann, wenn der Buddhismus Staatsreligion wurde, die gleichen Elemente auftraten, denn wir sind alle Menschen, wenn ich nach Sri Lanka schaue oder nach Thailand oder in viele andere Länder, wo dann der Einfluss des Klerus eben auch zugleich seinen häufig, seinen teilweisen Zerfall beinhaltet. Das war alles nicht Buddhaschaft. Das war nicht sein Thema. Er hat auch keine Nachfolger bestimmt. Er hat gesagt, schaut auf die Lehre, schaut auf das, was ich euch gelehrt habe, aus eigener Erfahrung. Und wenn ihr euch danach orientiert, habt ihr alles, was ihr braucht. Ich will keine Nachfolge als Führer einer religiösen Ausprägung und Linie einsetzen. Es ist wichtig gewesen, was er da erklärt hat. Und es bringt ihn dann oft auch in Konflikt eben mit der Hindu-Religion, damals Brahmanismus noch. Und alle großen Religionen erklären den Menschen lieber, warum sein Leiden nötig ist, also unser Leiden. Und sprechen über Schuld und Sühne und Erbsünden und das ganze Zeug. Als dass sie ihn von ihm erlösen, von diesem Leiden. Oder ihm hilfreiche Hilfestellung geben, wie er befreit werden kann. Die Erklärung, warum es nötig ist, bis hin zu Erbsünde, Vorstellung und Ähnlichem, waren eine der großen Gründe, die mich dazu bewogen haben, mich für den Weg von mehr Freiheit, von mehr Selbstverantwortung, von mehr Weite zu entscheiden. Und die habe ich im Buddhismus gefunden, als ich 42 Jahre alt war, also schon vor über 30 Jahren. Buddha will das Leiden beenden, nicht trösten. Er will, dass es aufhört. Und er weiß, das ist möglich. Und das erklärt er uns immer wieder und immer wieder neu. Beenden, nicht trösten. Also sucht er die sogenannte Selbsterlösung und zeigt uns auf, wie Leiden entsteht, warum das so ist und dass es das Leiden beendet werden kann. Und dann zeigt er Wege dafür, nicht nur den edlen achtfachen Pfad, sondern auch noch einiges dazu, wie wir das transformieren, verändern, überwinden können. Durch unsere Bemühung, durch unsere Praxis. Wir sind für die Erlösung vom Leiden selber zuständig. In jeder Situation, und wenn es noch so aussieht, wie wenn es nicht mehr weiterginge, egal ob das jetzt unsere Gesundheit, ob das jetzt unsere wirtschaftliche Stabilität, ob das jetzt unsere Familienverbindungen, ob das jetzt unsere Freundschaften und all diese Dinge sind. Nicht beklagen, anschauen. Eiwei, es ist, wie es ist. Was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Und wie wachse ich daran? Ich bin durch sehr viel Leidensdruck am besten gewachsen. Wenn alles wunderbar lief und keinerlei Probleme auftauchten oder erkennbar waren zumindest, sie waren sicher da, aber wurden nicht erkannt, da ist sehr wenig passiert. Das waren die Trockenzeiten, die Wüstenzeiten, auch bei mir, wo alles einfach funktioniert hat und geklappt hat und ich gemeint habe, ich könnte das Leben wunderbar bestimmen aufgrund meiner Möglichkeiten, die ich immer sah. Erlösung vom Leiden ist jeder selber zuständig. Und dass er, der Erwachte, uns dabei raten kann, nicht mit neuen Ritualen, nicht mit neuen Bildern und Vorstellungskonzepten, sondern einzig mit seiner Erfahrung. Er fordert uns auf, die auch zu machen und Einsichten zu bekommen. Das Karma hat er ja auch umgedeutet. Früher war das im Brahmanismus immer nur Tat, Tun. Daraus entsteht Karma und hat seine Wirkung. Er hat gesagt, Moment, nein, das ist Absicht. Unsere Motivation und Absicht, die hinter unserem Denken und Tun und Reden steht, das schafft Karma. Ganz gleich, ob es uns dann gelingt, es umzusetzen. Mit anderen Worten. Habe ich die Absicht, einen Ziegelstein vom Fenster runterzuwerfen auf einen anderen, den ich nicht mag, und der Ziegelstein trifft ihn nicht, dann ist es trotzdem Karma, weil ich die Absicht hatte. Das ist das Entscheidende. Ein Ziegelstein fällt durch Unachtsamkeit runter. Das ist auch schon ein Stückchen Negativ-Karma, aber nicht so dramatisch. Und trifft wirklich jemand auf den Kopf, das will ich gar nicht, und es passiert halt. Dann ist es ein sehr viel geringere Karma-Energie, die da entsteht und die sich immer wieder auch ausleben muss. Es gibt nichts in diesem ganzen Universum, das nicht seine Wirkungen hat und seine Ursachen. Und dieses Karma bedeutet absichtsvolles Tun. Und es wäre eine falsche Interpretation, sagen, dann mache ich halt meine Augen zu und dann war es ja nie meine Absicht sozusagen. Ich bin ja völlig harmlos. Wenn wir tiefer schauen, sehen wir ganz genau, dass Motivationen da sind. Auch wenn wir so tun, wie wenn wir eigentlich ganz unschuldig sind. Und solange diese Energien, die da entstehen, nicht verbraucht sind, weil es gibt ja nichts, was verloren geht im ganzen All, sondern sich nur transformiert und verändert. Ständig, ständig, permanent. Ist mir gerade wieder deutlich geworden, als ich den Versuch unternahm, die Dharmas zu beschreiben, was in zur nächsten Ausgabe, glaube ich, kommen wird als Artikel. Was bedeuten Dharmas? Nicht Dharma die Lehre, sondern Dharmas die aufblitzenden Elemente der Wirklichkeit. Ständig da sind vergehen und da sind vergehen. Und die immer nur mit allen anderen zusammenhängen und die keine Eigensubstanz haben. Das ist fantastisch. Alles, was in uns auch ist, ist daraus zusammengesetzt. Und diese Energien gehen nicht verloren. Auch die kleinsten Teile des Erkennens, und zwar nicht nur die materiellen, sondern auch die geistigen, werden nicht verbraucht. Sie drängen zu neuer Betätigung. Das könnte ich ja lange einen Ausflug machen ins Wiederwerden oder andere sagen dazu Reinkarnation. Es ist die buddhistische Reinkarnation ist eine schlichte Triebökonomie, würde ich sagen. Das entsteht einfach, weil Bedingungen geschaffen wurden, die da Auswirkungen haben. Und daraus ja, die Quantenphysik gibt uns die gleiche Antwort. Ich habe jetzt das Buch vom Dalai Lama mit Freude gelesen über, wie heißt es genau, ein Atom.
Ein Atom.
Ja, da wird die Quantenphysik genauso beschrieben. Kein Wunder, schätzt auch der Dalai Lama die Lehren der Quantenphysik so hoch ein. Der Elementarteilchenphysik. Da ist eine wissenschaftliche Antwort inzwischen. Auf das, was wir zum Thema Reinkarnation und Nirvana zu sagen haben, würde zu weit führen, das jetzt im Einzelnen anzusehen. Aber ihr seht darin, wie sehr wir auch der modernsten naturwissenschaftlichen Erforschung nahe kommen, auf einen anderen Weg, mit einer anderen Betrachtungsweise, auf einem spirituellen Weg, auf einem geistigen Weg. Aber wie sehr wir in immer tieferer Übereinstimmung mit entscheidenden Teilen erst aus den letzten Jahren der naturwissenschaftlichen Betrachtung, sei es die Kognitionsforschung, sei es die Hirnforschung, sei es die Quantenphysik, sei es die erweiterte Relativitätstheorie eines Einstein, was immer es ist. Unglaublich, dass wir diese gesamten Ansätze auf eine andere Annäherung vor über 2500 Jahren auch schon da hatten. Und insofern brauchen wir nicht ständig, weil es Dogmen gibt, umzubauen sozusagen. Und brauchen nicht die Situation eines, wie heißt er, unser Freund, der so lange deshalb im Kerker saß, einer der berühmtesten Italiener. Ich denke schon. Das war der Kopernikus, oder? Nee, Galilei. Ja. Den braucht man nicht. Wir haben diese Diskrepanzen nicht. Ob Erde Scheibe oder ob Erde Kugel, ob sie sich doch dreht um die Sonne oder doch eigentlich die Sonnen sich um die Erde drehen und all diese Dogmen, die es leider da gegeben hat. Also, deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass immer mehr Zivilisationsgeschädigte die Lehre des Buddha der Psychotherapie oft vorziehen. Aber auch da gibt es wunderbare Annäherungen inzwischen. In der modernen Psychotherapie. Weil die klassische Psychologie will ja nach Sigmund Freud, dass aus es ein Ich werde. Das heißt, so Ich entsteht, dass Persönlichkeit entsteht und dass wir daran arbeiten, das in uns zu wecken und zu stärken. Und der Buddhismus ist der Weg, von dem Mir dann loszukommen, es zu überwinden, diese Ichhaftigkeit und diese Selbstvorstellung. Die heutigen Patienten sind ich-krank. So behaupten intelligente Diagnostiker, wie zum Beispiel David Sevan Schreiber mit einem unglaublich spannenden Buch, wo er das verdeutlicht als Psychiater. Und die Ursache der epidemischen Zivilisationskrankheiten sehen Sie nicht in der Rücksichtslosigkeit der globalisierten Wirtschaft, wie oft betont wird, vielmehr im wachsenden Überdruss dauern sie, selbst sein zu müssen. Eine spannende Geschichte. Ich empfehle euch, kann den Titel raussuchen, das Buch mal anzuschauen. Der Nietzsche war zum Beispiel überzeugt, ich versuche nur klar zu machen, was Buddhas Lehre heute, in der heutigen Zeit, uns immer wieder, also in der Moderne, als Antworten anbietet. Das ist überwältigend. Und es sind hier nur ganz wenige Beispiele, die ich rausgreifen kann. Überzeugt, in Indien wurde vor Jahrtausenden mehr gedacht als jetzt unter uns. Nietzsche. Die alten Brahmanen glaubten erstens, dass die Priester mächtiger seien als die Götter. Und zweitens, dass es die Bräuche seien, worin die Macht der Priester begriffen liege. Die Rituale, die Gebräuche. Man schritt weiter und man warf die Götter beiseite. Was Europa auch einmal tun muss. Noch einen Schritt weiter. Man hatte auch die Priester und die Vermittler nicht mehr nötig. Und der Lehrer der Religion, der Selbsterlösung. Buddha trat auf. Inwiefern ist Europa noch von dieser Stufe der Kultur? Nietzsche in Morgenröte, 1880. Nicht schlecht. Und was ist es denn, was uns ausmacht und immer wieder neu erfüllt? Die vier Herzensqualitäten, die stehen im Zentrum. Jeder Praxis, jeder Bemühung. Und sie sind die Antriebskräfte, die unser Wesen so werden lassen, dass wir ein Bodhisattva sein können. Und es ist die Liebe. Es ist das Mitgefühl, Karuna. Mit allem. Und je tiefer wir schauen, desto mehr Mitgefühl bekommen wir in dieser schreienden Welt. Wo immer wir hinkommen, wo immer wir hingehen. Das Mitgefühl und die Kraft, es auszuhalten, ist das Ergebnis der Praxis. Denn wir brauchen nicht nur Mitleid und weinen und sind verzweifelt, sondern Mitgefühl beinhaltet die Kraft, es auszuhalten und daneben zu stehen und die Hand zu nehmen und sagen, ich bin bei dir. Und diese Hoffnung zu vermitteln und die Stärke. Es geht weiter. Leben ist etwas Wunderbares. Ganz gleich, unter welchen Bedingungen wir es erleben müssen gerade oder erleiden auch müssen. Es hat im Hintergrund immer die Schönheit, das Wahre, das Unsterbliche. Weil ihr Leben, wie wir wissen, nicht mit dem Tod endet, der nur eine Vorstellung letztlich ist, sondern immer nur die große Verwandlung, wie wir im Buddhismus sagen, und sich daraus Neues, den Bedingungen gemäße Formationen ergeben, die dann neue Lebensmöglichkeiten eröffnen. Und unser Teil daran ist das, was wir gedacht haben, das, was wir geredet haben und das, wie wir gehandelt haben. in beiderlei Hinsicht, heilsam und unheilsam. Und das sind sozusagen die Samen dessen, was neues Leben in neuer Kombination möglich macht. Manchmal sogar eben sehr strukturiert nach dem, was vorher da war, nach dem Wesen, das vorher da war. Das hängt davon ab, wie die Energien, die Nicht-Ich-Elemente, sich neu fügen, wenn wir den Körper ablegen und in die große Verwandlung gehen. Geht ja weder das eine noch das andere verloren, weder Geist noch Körper. Der Geist bildet sich neu, aufgrund dessen, was wir eingegeben haben. Und jetzt kommen wir noch zum dem zweiten Kapitel, das ich heute anschauen möchte. Dazu würde ich gerne eine Glocke hören. Ich möchte jetzt auf das eingehen, was uns mit Thich Nhat Hanh auf besondere Weise verbindet, was die Schwerpunkte, ich habe deren 11 entdeckt, seiner Übungspraxis ist, seines Angebotes für Tausende und Abertausende inzwischen von Schülern, die sich nach ihm orientieren in der ganzen Welt. Und zwei Säulen sind es besonders, die sich gegenseitig ergänzen und durchdringen, nicht voneinander getrennt betrachtet werden können. Zunächst, das ist einmal, dass die religiöse Praxis bei uns zur Achtsamkeit und Bewusstheit führen soll. Da liegt der Schwerpunkt, die Kunst des achtsamen Lebens, Sati, Smriti, die Achtsamkeit. Erste Glied der 7 Erleuchtungsglieder, die zur Befreiung führen und die alle anderen durchdringt. Das ist seine eigene, einzige, große Säule, auf der er seine Lehre aufbaut. Mit einem ganz starken Schwerpunkt zur Achtsamkeit hin. Die zweite Säule ist die Einsicht in die wahre Natur der Gegebenheiten, wie sie Buddha mit der Lehre vom Bedingten entstehen, beschrieben hat. Und der Nhat Hanh hat diese alte Lehre mit anderen grundlegenden Aspekten der buddhistischen Lehren verknüpft und dann zur Lehre von Interbeing gemacht, von Intersein. Von dieser Verwobenheit, Verwurzelung von allem mit allem, von den Nicht-Ich-Elementen, die zusammenspielen und von der Verwobenheit von allen Erscheinungen in diesem ganzen Universum. Und das sind dieses Intersein und diese Achtsamkeit, sind die zwei Säulen, auf der alle anderen Praxisangebote basieren. Und das ist für mich sozusagen der Kern. Dazu natürlich eine ganze Menge, wie ihr wisst, zu sagen ist, und das wiederholen wir ja auch immer wieder neu und betrachten es aus verschiedenen Seiten, ist der Kern seines Angebotes. Und charakteristisch dabei ist eben einmal die starke Verbindung von Theorie und Praxis. Er ist einer der großen Lehrer im ganzen Buddha-Dharma, der immer diese Wechselwirkung von Praxis und Theorie herausgestellt hat. Er sagt, wenn ihr nicht ein bisschen mehr von dem, was der Buddha gelehrt hat, wisst, wie wollt ihr dann eure Praxis gestalten? Ihr braucht also eine gewisse Grundlage an philosophischen oder geistigen Inhalten. Und dazu brauchen wir auch den Intellekt, das ist klar, aber damit müssen wir uns auch befassen. Sonst haben wir ein schlechtes Herangehen an die Praxis. Wenn ich nur Praxis machen würde, ich kenne buddhistische Gemeinschaften, die nur praktizieren, die überhaupt nichts wissen wollen, was sind die 4 edlen Wahrheiten, sagt man da aber einer nicht, das kenne ich gar nicht. Oder was der Buddha gelehrt, interessiert er nicht. Ich mache hier meine Sitzpraxis und damit habe ich alles abgedeckt. für meine Befreiung. Dann kann man nur zusammenbrechen und sagen, ja, ja, du hast ja vielleicht recht. Das Gleiche wäre, wenn einer nur, und ich kenne welche, nur studiert und alles weiß, was der Buddha gelehrt hat. Und ich kenne solche wandelnden Lexiker, die lange, lange gelernt haben. Und ich war selber auf dem Trip mit Sanskrit und Pali versuchen und alles durchstudieren, was nur geht, Madhyamika-Lehre und alle Sutren, fast alle. Bringt gar nichts, wenn die Praxis fehlt. Dann habe ich wohl einen ganz dicken, wunderbaren Kopf und weiß alles und kann genau sagen, wie es gehen muss. Aber ich lebe es nicht. Und das ist fürchterlich, diese Diskrepanz. Irgendwann merkt es vielleicht einer. Ich kenne einige, die haben es nie gemerkt, leben auch nicht mehr. Die haben diese Dinge mitgenommen, so in die große Verwandlung. Und ich bin sehr dankbar, dass ich vor 14 Jahren Thai kennenlernte, um damit einen Meister der Verbindung von Theorie und Praxis zu erleben, mich nach ihm zu orientieren und dann selbst Schritt für Schritt dahin zu gehen. Mit wie viel Erfolg wollen wir jetzt nicht untersuchen, das muss ich selbst entscheiden und das entscheidet ihr für euch selber. Was mich betrifft und was euch betrifft vor allem. Was mich betrifft, das ist nicht so wichtig. Obwohl ich gestehen muss, dass man dann nur einen Lehrer als Lehrer sehen kann, wenn er das einigermaßen auch lebt, was er sagt. Da habe ich Schlimmes kennengelernt in Bezug auf Konsumieren. In Bezug auf rechte Rede, in Bezug auf menschliches, liebevolles, verständnisvolles Verhalten, zuhören können und. Es gab Lehrer, die den Titel nicht führen dürften und Meister. Aber das ist deren Problem, nicht meins. Das ist ein großer Aspekt. Das zweite, das Interbeing als Herzstück der Lehre, und der Praxis. Und da geht es eben darum, wegzukommen vom Konzept hin zum Erleben, dass wir entdecken. Ich hatte da ein paar so Durchbruchssituationen, über die ich euch schon erzählt habe, in der Wüste, im Retreat, im Süden Spaniens und so, wo ich das erlebt habe, dieses Intersein. Plötzlich war es da, ich wusste, das ist es. Und es verlässt einen dann auch nicht mehr. Wenn man von der Theorie wegkommt zur Erfahrung, zur Einsicht. Es geht immer wieder mal verloren, aber es kommt dann sehr schnell auch wieder. Und das andere war für ihn der kreative Umgang in der Weiterentwicklung der buddhistischen Übungen und Lehren. Nicht, er nimmt die Quellentexte, er geht zurück zum frühen Buddhismus der Thai. Und geht aber dann hin und bezieht die aktuellen Erkenntnisse verschiedener Fachgebiete mit ein. Und das können wir sehen in den sehr leicht lesbar, oft oder meistens, nicht gerade aus Angst wird Mut, wenn es über die Bewusstseinskategorien geht und andere schwierigere Darlegungen da sind. Denn meistens kann man sehr leicht und locker lesen. Und da bezieht er aber Psychologie und die verschiedenen Therapieformen, Naturwissenschaften mit ein, bewusst. Und deshalb auch immer wieder so ein Versuch, wie jetzt nächstes Jahr im August, mit den Hirnforschern zusammen eine Woche zu verbringen in Plum Village und mit den Mönchen und Nonnen, um auf die Weise den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und so wie er eben Israelis und Palästinenser zusammenbringt in Plum Village, um mehr Verstehen und mehr Verständnis ja, für den anderen und zuhören können, zu entwickeln und Mitgefühl für seine Probleme auch, nicht nur für die eigenen Sorgen und Schwierigkeiten. So macht er dann eben auch dieses Zusammenbringen von Wissenschaft und Religiosität oder Spiritualität. Und dann geht er her und zeigt auf, wie wir das besser, diese Lehren besser umsetzen können im privaten und beruflichen Alltag. Und von seinen 44 Büchern, die wir in Deutsch haben, das sind schon mehr wieder, ich glaube schon, also sagen wir 50 Büchern, die wir in Deutsch verfügbar haben, sind fast zwei Drittel, so heißt die Kommentare von Buddhas Lehrreden und anderem ist, sind fast zwei Drittel diesem Thema gewidmet, bessere Umsetzung. im privaten, beruflichen Alltag. Aufräumen von Notions, von Vorstellungen und von Dingen, an die wir haften, wie es Diamantsutra, wo es um die Lebensspanne geht, wo es um die Ich-Vorstellung geht, um Selbstvorstellungen, um Unterschied zwischen organisch und anorganisch, wo das alles aufgehoben wird und wir eine völlig neue Weltsicht bekommen. Das versucht er auf eine ganz einfache Weise darzustellen. Auch die Versöhnung, wie das Lotus-Sutra zeigt, zwischen den sogenannten Theravadins und den Mahayanis, da diesen innerbuddhistischen Dialog auf eine Versöhnungslinie zu bringen, das kommentiert er dann. Kosmos im Himmel.
Herz des Kosmos,
danke. Das schaut er an. Wir bringen jetzt ein neues Buch über das Vimalakirti Sutra, nämlich aufzulösen die Differenzen zwischen Mönchen, Nonnen einerseits und den Lay People, also den normalen Menschen mit Beruf und Familie andererseits entstanden sind und diese alten Kontroversen aufzulösen. Versöhnung herbeizuführen in all diesen verschiedenen Bereichen, die sich abgrenzen und meinen, sie seien was anderes oder was Besseres oder was weiß ich. Es war eine gewaltige Leistung von ihm, die auch mit dazugehört, diesen Intersein-Orden zu gründen, dem eben gleichberechtigt Monastics und Non-Monastics angehören, also ordinierte Mönche und Nonnen und Nicht-Ordinierte. Dass sie ein bestimmtes Privileg haben, weil sie sozusagen Profis sind für den Weg zur Befreiung. Und ihr ganzes Leben danach ausrichten und unbeeinflusst, relativ unbeeinflusst sind von den äußeren Bedingungen, da geht es uns ja ganz anders. Das muss man auch sehen und anerkennen. Aber dieses Zusammenwirken beider Teile, die vierfache Sangha, Männer und Frauen draußen im Weltleben und Mönche und Nonnen in den Klöstern, wirklich gut zusammenzuarbeiten, vertrauensvoll, das ist auch eine große Leistung, die ihm viel Kritik von den konservativen Kräften im Buddhismus eingebracht hat. Aber den Weg ist er gegangen und geht ihn weiter. Das finde ich gewaltig. Er hat dann die Achtsamkeitspraxis entwickelt, die Touching the Earth, die Tiefenentspannung, Gruppengespräche, Zeiten des Schweigens, neue Rituale, die einfach sind, die klar sind. Und die nicht nur dem Brimborium oftmals dienen und dadurch Zeremonien werden, sondern wirklich einen inneren Verwandlungsprozess einleiten können, wenn wir uns dafür öffnen und wenn wir das zulassen. Und eine verständliche Sprache, Anwendbarkeit der Lehren. Der Buddha hat gelehrt, man möge in der Heimatsprache alle seine Dinge praktizieren und darlegen. Ja, was machen heute viele? Reden alles auf Tibetisch, Japanisch, verstehen nichts davon. Haben dann wohl eine deutsche Übersetzung. Aber ich bin nicht glücklich, das Prajna Paramita Hridaya Sutra, das Herzsutra der transzendenten Weisheit, auf Sanskrit oder auf Vietnamesisch zu rezitieren, obwohl ich es kann. Und nicht zu wissen dann, was damit gemeint ist. Insofern bin ich dafür, wir sind in Deutschland und wir reden Deutsch. Bestenfalls noch Englisch, damit uns möglichst viel verstehen. Wenn wir in Plum Village sind, dann ist es halt die Sprache, mit der wir uns am stärksten verständigen. Zum Leidwesen von Sabine, wo ist die überhaupt da? Ja doch, die das dann lieber alles auf Französisch hätte. Beispielsweise, ich weiß schon. Und viele Vietnamesen, die das alles auf Vietnamesisch wollen, nicht? Das ist mir schon klar. Aber Englisch ist nun mal unsere Verbindungssprache geworden. Und das müssen wir akzeptieren, so gut es geht. Und er bezieht sich immer wieder auf die Quellentexte. Er schreibt keine neuen Stories, sondern er schreibt spannende Stories, aber auf der Grundlage der Quellentexte. Und alle Verweise, auch in seinem Biografiebuch über Buddha, Buddhas Leben, alter Pfad, weiße Wolken, heute heißt es anders, wie der Dings Gotama zum Buddha wurde, Siddhartha zum Buddha wurde, danke, ist ein ganz dickes Kapitel hinten dran, nicht Anhang, wo er auf die Quellentexte verweist. Das heißt, er denkt sich nichts Neues aus, aber der Buddha, der halt da auftaucht, redet manchmal wieder Thai. Na gut, warum denn nicht? Wenn der Buddha auf diese Weise in ihm lebendig wird und es er auf diese Weise sehr poetisch und wunderbaren Sprache weiterbringt an uns, dann ist das für mich das Wort Buddhas. Denn was er wirklich gesagt hat, weiß ja eh keiner. genauso wenig wie von Jesus. Das Ding ist 300 Jahre später aufgeschrieben worden, vorher nur memoriert worden bei den Mönchen. Und was sich da eingeschlichen hat oder nicht, brauchen wir nicht überprüfen, wissen wir heute nicht mehr. Aber wenn ein Mensch das lebt und ganz tief in diese Lehre des Buddha Dharma einsteigt und sie lebendig hält und es dann auf seine Weise ausdrückt, dann kann es für mich überaus hilfreich sein und ich frage dann nicht mehr, ob der das genau so wohl gesagt hat oder nicht. Sondern ist für mich das, was mich da erreicht, über Thich Nhat Hanh jetzt als Beispiel, gibt auch andere. Manche würden dann den Dalai Lama vielleicht vorziehen oder sonst jemand. Oder um Jesus zu entdecken, den Papst Benedikt und so einen alten Kardinal Ratzinger. Ob er dann den Jesus in ihm entdeckt, das weiß ich noch nicht. Das muss jeder selber prüfen. Für mich ist etwas Lebendiges, wo Buddha durchschimmert, durchstrahlt, der ja auch in mir ist, ein Teil, ist so etwas wie Thai-Macht. Und sich dabei wirklich auf Quellen, auf historische Quellentexte, soweit vorhanden, bezieht. Und auf alte Sutren und alte Darlegungen. Und dabei geht er her und macht eine kritische Auseinandersetzung. Er schaut die ganzen frühbuddhistischen Schulen an und er ist ein unglaublicher Kenner und Experte in dem Gebiet, obwohl man das nie so raushört. Er hat die wichtigsten Schulen des Theravada und Mahayana Buddhismus, die wichtigsten Lehrreden, interpretiert er. Zeigt er uns neu auf, was können wir damit heute anfangen. Und das sind für mich diese entscheidenden Elemente dessen, was Thai und seine Plum Village Schule ausmacht. Ich erzähle das euch deshalb, weil ihr ja wissen solltet, wenn ihr bei der Gemeinschaft für achtsames Leben seid, die sich immer wieder ziemlich klar und fast ausschließlich nach Thai orientiert, was bedeutet das? Wo liegen die Schwerpunkte? Er hat auch einen positiven Buddhismus entwickelt. Er hat entwickelt die Entfaltung positiver Qualitäten, nicht immer nur auf Dukkha starren und auf Leerheit im Sinne von Nichtsein oder sowas, das auszudrücken. Oder auf Rückzug in stille Meditationskämmerlein. Nein, das Erleben von Freude und Wohlbefinden im Leben ist ihm wichtig und das ist die richtige Praxis. Ein positiver Buddhismus, kein Rückzug aus dem Leben und kein Nihilismus und keine Verweigerung und kein Für-sich-Sein nur, sondern reingehen auf den Marktplatz, mit den anderen zusammen sein. Gemeinschaften bilden, das ist ihm ein ganz großes Thema, da redet er also endlos drüber. Ja, wie ihm wichtig Sanghas sind. Und wie er sagt, dass ein kleines Bächlein vertrocknet auf dem Weg zum großen Ozean, zur Befreiung hin, wenn es sich nicht vereint und zum Fluss wird und zum Strom, wo wir gemeinsam uns hinbewegen. Und deswegen sind ihm persönliche Beziehungen, Kommunikation, Sangha-Building, ganz entscheidend, Gemeinschaften aufzubauen und die Buddha-Natur in uns zu entdecken. Und er sagt, ihr seid alle bereits erleuchtet, ihr seid alle schon Buddhas. Es ist da, das Potenzial ist vorhanden, unverlierbar. Aber es ist so schwer zu sagen, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Ganz tief, ganz echt. Und dann gibt es nicht mehr viel Angst. Dann entsteht ein wenig mehr Furchtlosigkeit. Dann entsteht ein Weg, der sehr friedvoll wird, sehr mitfühlend wird, viel Freude in sich hat. Und ich möchte immer wieder, solange ich das kann, einen Versuch unternehmen, euch das ein wenig zu vermitteln und es zu leben. Und mich mit großer Freude an den vielen Bemühungen, die ich bei euch allen oder bei fast allen immer wieder entdecken kann, mich neu zu freuen. Vielen Dank.